Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und dann sagt «Ciao» zur 21. Ausgabe. Die Zeit rennt. Ich versuche mitzuhalten, ohne gross Zeit zu verlieren. Und darum stelle ich meinem heutigen Gast gerne ohne Umschweife vor. Direktheit, die Leitem. Ich rede vom Markus Segmüller. Danke, dass du da bist.
Und Ihnen herzlichen Dank für die Einladung zum Tag.
Du und deine Frau Daniela, ihr habt 1999 im Carlton Restaurant und Bar euren gemeinsamen unternehmerischen Gastroweg angefangen. Heute zählen zur Segmüller Collection 8 Boutique-Restaurants. Eure Konzepte sind mehrfach ausgezeichnet worden. Du bist nicht nur Wein-Akademiker, sondern bist 2006 auch von Goemio zum Sommelier des Jahres gekürt
worden. Oh, der alte Kaffee, ja.
Du bist im Vorstand von Gastro Stadt Zürich und. Ich weiss nicht, ob der Max Frisch damals im Hotel Carlton Elite verkehrt ist. Was ich aber weiss, ist, dass er den Podcast hier immer eröffnet, und zwar mit Fragen aus seinem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich stelle dir dann die dazu passende Frage. Los geht's.
63, das ist mein Jahrgang.
Sind Sie stolz darauf, Vater zu sein?
Ach, ich bin unendlich stolz, Vater sein zu dürfen von einem Bub und von einem Mädchen. Also, ja, das ist mein grösster Stolz.
Nächste Frage.
In dem Fall 90. 9 ist meine Glückszahl.
Wem gönnen Sie manchmal Ihren eigenen Tod?
Vielleicht mir selber.
Machen wir noch einen anderen.
Das war eine Herkulesaufgabe. Ich bin, ja.
Welche willst du?
66.
Haben Sie Kinder je geschlagen, und wenn nicht, weil Sie durch eine bessere Methode erreichten, was Sie wollten, oder aus Prinzip?
Nein, ich habe sehr schlechte Erfahrungen aus meiner eigenen Jugend. Das ist eigentlich der ehrliche Grund. Ich glaube, ich habe noch nie ein Kind geschlagen und ich würde es nie machen. Das ist da zu fest behaftet mit meiner eigenen Vergangenheit.
Markus, du bist in der Gastronomie aufgewachsen, gross geworden. Welche Werte hast du aus deiner Vergangenheit im Gastgewerbe im Kopf, und welche sind es heute, die dich herausfordern?
Ja, die Werte, die ich mitbekommen habe, die sind, dass es sehr viel Arbeit ist. Aber es ist immer eine Arbeit, die einem unglaublich glücklich macht. Wenn man am Abend sieht, was passiert ist, dann geht es gar nicht um Geld verdienen. Aber ein Grüezi, ein Adieu sagen, ein Dankeschön sagen, die Gäste, die alle zu einem kommen, die Begeisterung, das ist das, was das Gastronomieherz eigentlich ausmacht. Und das hat mich schon als Kleiner geprägt und beeindruckt. Und heute noch, ich bin am liebsten einfach nur vor dem Gast. Das ist immer noch das Schönste.
Könnte man dich als Beizenbub bezeichnen?
Unbedingt, ja. Also die grösste Beleidigung ist für mich, wenn man die Leute sagen, Herr Direktor, oder? Dann sage ich auch nichts, ich stelle Direktoren ein, aber ich bin Beizer oder Wirt. Aber als Wirt ist für mich ein Kompliment, und wir haben auch spassenshalber, meine Frau und ich. Wir stellen uns oftmals als Wirte-Ehepaar da und ist eigentlich immer noch die deutlichste und präziseste Bezeichnung für unseren Beruf.
Wertschätzung, das ist ein riesiges Thema. Ich finde aber, dass man wertschätzen können muss, das bedeutet, dass man sich auch im Klaren über die eigenen Werte respektive über die Werte von seinem Unternehmen sein sollte. Du und deine Frau, Daniela, ihr habt 1999 hier im Carlton angefangen. Wie sind eure Werte entstanden? Was ist euch wichtig im Umgang mit Menschen?
Ja, das Wertethema, das haben wir ja alle eingeflößt bekommen in der Hotelfachschule, wo wir all die Kurse, die wir gemacht haben, war ein riesiges Thema gewesen. Man hat die Werte niedergeschrieben. Jeder hat seine Gebote gehabt. Aber es gibt nichts Schlimmes als Werte, die man vor 20 Jahren niedergeschrieben hat, die nie mehr hinterfragt werden. Und die Werte, das ist etwas, das so im Wandel ist. Und gerade in den letzten 2-3 Jahren haben sich die ganzen Werte so komplett und total verschoben. Deshalb sind Werte einfach immer neu zum definieren. Ich gebe als Beispiel, wenn man vor 20 Jahren ist das mit Zimmerstunden und Gang und Gäbe gewesen und 4 Tage die Woche bei 12 Stunden gar nicht mehr daran gedacht. Das sind heute Werte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit diesen Geschichten. Darum, ein Wert ist einfach, was heute ein Wert ist, kann man uns wieder überliefert sein. An dem muss man sich orientieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wir glauben fest daran, dass wir ein Umfeld schaffen müssen, wo die Leute glücklich sind. Wenn wir das schaffen, dann haben wir als Wert schon sehr viel können erreichen. Aber die Leute motivieren jeden Tag und sagen, das und das, das geht gar nicht. Ein Umfeld muss schaffen können, sodass die Werte eingehalten werden können.
Ich habe mal den Spruch gehört, man kann Menschen nicht motivieren, man kann nur aufhören, sie täglich zu demotivieren.
Ja, das mit dem Motivieren, das kann man auch mit dem Manipulieren gleichsetzen. Mein bester Freund hat immer gesagt, erwische Leute, wenn sie etwas Gutes tun. Und das ist etwas, was man ganz groß auf die Fahnen setzen muss, wo man sagt, eben das kleine Dankeschön. Wenn irgendetwas gemacht wurde, ich glaube, das ist wertvoll. Und das kann in die Richtung hingehen.
Leidenschaft, Innovation, Sympathie, Professionalität, Aus- und Weiterbildung. Das sind so Werte, die man bei euch nachlesen kann. Bei der Leidenschaft geht es bei euch ums Leben von einer professionellen Gastronomie. Wie kann sich eine professionelle Gastronomie überhaupt noch halten?
Ja, das hat sicher mit einer Überlebensstrategie zu tun. Man überlegt sich die ganze Zeit, was könnte man anders machen. Das ist mal das da. Es hat dort ganz grosse Vorbilder gegeben. In dem Haus darf ich arbeiten, vom Uli Prager. Und ich habe dort schon zwei, drei Sachen mitbekommen, wie der Mensch denkt hat, wo wir auch uns auf die Fahne schreiben. Also wir sind unglaublich neugierig. Und obwohl wir im vorgeschrittenen Alter sind, denke ich immer noch, dass wir da die Ideentank hinter allem sind. Wir lassen uns unglaublich viel inspirieren lassen, von überall her. Und das kann irgendwo ein Tischtuch sein, in irgendeiner Landbeiz. Oder wie gestern im Nobelrestaurant, da gibt es überall zwei, drei Details, die man festhalten muss. Und wir schicken die Leute oftmals auch unser Kader zum Essen. Und was wir wissen wollen, ist, was die anderen besser machen. Wenn jemand zurückkommt und nachher reklamiert, was die anderen alles schlecht gemacht haben, dann verliere ich den Respekt von dieser Person. Ich wollte wissen, was die anderen besser machen, was wir verbessern können. Und an dem halten wir uns fest.
Professionell und passioniert, das taucht bei euch immer wieder ein bisschen auf. Tönt auch gut, ehrlich gesagt. Wie fördert man diese Passion? Du hast jetzt gesagt, go essen schicken. Das ist so sicher auch das Fördern von dieser Passion.
Gut, ich kann es nur, du hast anfangs jetzt von der Professionalität, hast den Wein-Akademiker erwähnt, oder? Das ist auch aus einer Unsicherheit herausgekommen. Wenn man so einen grossen Weinkeller hat und so ein unglaubliches Publikum, das alles versteht, irgendwann merkt man, dass man eigentlich nichts kann. Und dann versucht man überall zum Besser werden. Und das ist überall der Trigger, um zu sagen, man muss professioneller und besser werden. Weil sonst irgendwann gehst du unter.
Aber wie kann man Passion fördern?
Du kannst sicher fördern, indem dass du die bei den Leuten kennst. Du kannst nicht aus jedem ein Sommelier machen. Es gibt Leute, die haben ganz andere Neigungen, die haben das Zahlenflair, die haben das ausreichende Food-Flair oder das Führungsflair. Und ich glaube, das gilt es zu erkennen, die einzelnen Fähigkeiten der Leute, die du dann fördern musst. Aber mit Gießkannenprinzip geht eine Förderung nicht.
Der Nachwuchs fehlt. Warum haben die Berufe im Gastgewerbe ihren Reiz verloren?
Wir können nur für unsere Unternehmen reden. Wir haben 14 Lehrlinge. Auch für nächstes Jahr haben wir wieder genug Lehrlinge. Wir haben auch jetzt genug Mitarbeiter. Also auf die ganze Unternehmung von diesen 150 Mitarbeitern fehlen sicher 3-4. Die haben aber auch 19 gefehlt. Aber dass er den Reiz verloren hat, wir können es nicht bestätigen. Und die Motivation, gerade im Kaderbereich, ist so enorm hoch. Also aus unserer Sicht aus ist es schon sehr viel, schon sehr hip geworden, dass man das die ganze Zeit also sagt, dass der Reiz verloren hat. Wir stellen das Gegenteil fest, unglaublich junge, motivierte Leute, committed. Macht wirklich Spass.
Warum ist Gastronomie Magic, also eine Branche mit Zukunft, eine, die Sinn ergibt und Spass macht, deiner Meinung nach?
Du musst dir vorstellen, wir können am Morgen früh haben wir einen Sanitär, der irgendetwas zu tun hat. Dann haben wir zwischendurch einen Angestellten, der die ganze Welt zusammenbricht. Am Mittag haben wir einen hochkarätigen Anlass. Und am Abend hast du ein junges Paar, das vorgeht. Also die Vielfalt, die Spannung, die Herausforderungen von Unterhalt über Finanzen, über Marketing, über direkt am Gast, über Genuss, das ist das ganze Feld. Das findest du in anderen Jobs kaum bis gar nicht. Und das macht es schon sehr vielfältig und einzigartig für uns.
Also du würdest wieder das Gleiche machen? Höre ich da so raus?
Unbedingt. Ich würde wieder Koch lernen. Ich bin stolz. Ich bin heute noch in der Seele immer noch ein Koch. Ich würde noch länger als Koch arbeiten, als ich geschafft habe. Aber ich würde nichts anderes machen als Gastronomie. Und ich bin heute noch am liebsten vor dem Gast. Das fehlt mir immer am meisten.
Ist das schwierig für deine Köche, wenn du hingehst und die Soße probierst?
Nein, ich muss sie gar nicht probieren. Ich laufe schon passend und sehe schon von 5 Metern, dass die Zürich geschnetzelt, dass die Soße zu dünn ist und richtig aufgeschlagen ist. Ich knall nicht gerade den Teller hinten, aber hinten schaue und sage, du Philipp, ich glaube ein bisschen zu dünn. Und dann sagt er, ja Chef und so. Und das, die Freiheit, die nehmen wir schon raus. Und, das ist nicht schwierig, sie haben sich an mich gewöhnt und sie wissen das. Und sie wissen es selber, sie sehen es ja selber, dass sie, die Soße nicht das ist und dann wird sie halt neu gemacht. Und ja, so viel Patriarch bin ich und das nehmen wir raus.
Du hast in einem Interview mal gesagt, ich zitiere sinngemäß, dass du als junger Chef und Gastronom eine Art einen partizipativen Führungsstil gepflegt hast und du heute aber weißt, dass es eine gewisse Autorität braucht, das passt zum Thema, um erfolgreich zu sein. Je mehr und klarere Regeln du hast, desto mehr Frieden herrscht im Betrieb. Und mit dem Frieden kommt der Erfolg, hast du gesagt. Würdest du das immer noch so sagen?
Hundertprozentig, ja. Das ist so. Unsere Mitarbeiter die wollen klare Aussagen haben und nicht irgendwelche Wischiwaschi, wenn es um ein Bankett geht. Da muss man ganz klar wissen, was es geht.
Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig zeitgemäss nach Generation Streicheleinheit.
Absolut richtig. Es ist unmodern, aber eben mit bald 60 darf ich das mir so rausnehmen und das können wir so stehen lassen.
Kann man damit auch gut wachsen? Ich meine, jetzt mittlerweile vereint Zegmüller Collection ja 8 Restaurants. Auf eurer Homepage steht, gemeinsam erreichen wir, was alleine nicht möglich wäre. Also geht das bei dieser Grösse denn nicht auch ums Teilen und Herrschen?
Ja, also in unserer Unternehmung haben wir eine komplette, totale Zahlentransparenz. Die Leute sind am finanziellen Erfolg sind sie beteiligt. Unsere Geschäftsführer, die führen die Geschäfte so, wie wenn es ihr Geschäft wäre. Das ist unsere Motivation, um sie können mitziehen und auch weiterziehen und andere Betriebe können zu übergeben. Ja, unbedingt.
Was ist der Unterschied zwischen einem Gastronom und einem Unternehmer in der Gastronomie?
Ein Gastronom ist einer, der, sage ich jetzt einmal, mit der Zeit zerbröckelt. Du kannst nicht am Morgen irgendwie am 7. aufstehen, am 9. im Geschäft sein, 12 ins Bett gehen und immer einen Gastronom spielen und das vielleicht mal im besten Fall 5 Tage, wenn es darum geht, 7 Tage ohne Ferien irgendwann durch den Gastronom einbrechen. Und auch die Schere geht zusammen von Umsatz zu Gewinn. Umsatz kannst du nicht vergewaltigen. Der Gewinn geht immer retour und irgendwann klappt es zusammen. Du hast einen Haufen Stunden geschafft und bist nachher der Gastronom. Der liebt sich vor allen. Und meine Empfehlung ist schon, sich vom Gastronom mit der Zeit zum Gastrounternehmen zu entwickeln oder irgendein anderes Modell zu suchen. Aber ein Gastronom für mich, das ist ein Modell, das es sehr schwer hat.
Ich habe während der Krise geschlossene Restaurants immer wieder telefoniert mit Kollegen und festgestellt, denen geht es eigentlich ganz gut. Die sitzen zum ersten Mal jetzt zuhause, haben ein schönes zuhause und merken, wie schön dass das zuhause ist. Also die Distanz auch, die scheint mir dann schon bei einigen auch eingefahren gewesen sein, von diesen, wie du sagst, veralteten Modellgastronomen.
Ja, es war eine interessante Erfahrung. Für mich persönlich war es die schlimmste Zeit gewesen. Ich bin am Abend um 7 Uhr habe ich gegessen, am 8. Uhr 9 ist es vorbei gewesen. Die Kinder sind verstorben, Daniel hat auch daneben geschaut. Ich bin um 9 Uhr da gesessen. Also für mich war die schlimmste Zeit, zu Hause rumzusitzen. Ich bin so froh, dass ich wieder mein Restaurant kann. Und mein Rhythmus ist irgendwie am Abend zwischen 10 und 12 Uhr gekommen. Nicht, dass ich nicht das schönste Heim habe oder dass ich mich nicht wohlfühle. Aber mein Leben ist am Abend in einem Restaurant und nicht zu Hause vor dem Fernseher einschlafen.
Von welcher Branche könnt Gastronomie am meisten lernen?
Ich persönlich hatte das Glück, dass ich mit so vielen gescheiten Leuten aus allen Branchen lernen konnte. Also sechs Banking, sechs Juristen, sechs Marketing. Wir haben wirklich die Chance bei uns, weil wir so ein Publikum haben, dass wir von allen Branchen das Beste rausnehmen können. Und als Wirt bist du auch immer irgendwo ein gefragter Gesprächspartner. Deshalb sechs Medien, sechs irgendetwas. Wir können überall unglaublich profitieren, nur vom Zuhören und von dem, was wir alles erleben.
Welches war dein grösster Fuck-up, dein grösster Misserfolg als Unternehmer?
Ja, wir hatten einmal 10 Theologen bei uns im Restaurant drin. Die haben bei uns ein bisschen dubios angefragt. Wir haben dann ja gesagt und wo wir dann gemerkt haben, wer es ist, haben wir es nicht getraut, zum Absagen. Das war eine ganz schlimme Zeit. Eine Woche lang waren sie im Carlton. Das ist dann so richtig in die Hose gegangen. Das da. Dann haben wir mal versucht, im Kreis 4 ein Restaurant aufzumachen. Das hat uns, für unser Verhältnis hat es uns viel Geld gekostet. Das war eine harte Lernkurve. Ja, das sind so die zwei. Und dann der grösste, vielleicht der grösste Fuck-up war, dass wir Küchenchefen eingestellt haben und denen Küchenchefen erlaubt haben, zu mir das Konzept da durchzuziehen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir tun heute mit den Küchenchefen vereinbaren, dass wir ein Konzept haben und dass wir ein grosser Teil sind von dem Konzept. Aber wir lassen keinen Küchenchef mehr sein Konzept bei uns durchzuziehen. Und wenn er das machen will, dann finde ich mir das sehr gut. Dann soll er sich bitte selbstständig machen, aber nicht bei uns. Und ja, das sind so ein bisschen die drei Major
Learnings eigentlich. Learnings. Teure, genau. Und teure. Weniger teure.
Ja, genau.
Eine unternehmerische Stärke ist es eben, aus diesen Misserfolgen zu lernen. Was hast du denn am schnellsten gelernt?
Ja, das führt auch wieder dazu, dass das gewisse patronale Führung und die Konzepttreue beizubehalten und das immer das Justieren und Korrigieren und alle Leute dafür überzeugen, dass das, was wir da abgemacht haben, dass das eingehalten werden muss. Dass es einfach so der ganz grosse Individualismus in einem gewissen Konzept einfach nicht Platz hat. Vor 4-5 Wochen bin ich auf den Adlisberg aufgegangen, wo wir klar Schweizer Konzept haben. Und ich habe dort eine Tomaten Mozzarella und Ravioli, Caprese und was weiß ich, was alles drauf kam. Und habe gesagt, hey Kollegen, das geht nicht. Wir sind ein Schweizer Lokal, jetzt können wir wieder zu Swissness zurückkehren. Wir haben abgemacht miteinander. Ich habe heute Morgen gefragt und gesagt, wie sieht es aus? Haben wir das ganze Italienische abgemacht? Ja, Chef, wir haben nur noch das und das. Und ich habe gesagt, ja, ist ja wunderbar, oder? Und das sind halt die Sachen, die es uns braucht, oder?
Die nächste Frage könnte von Max Frisch kommen, aber sie kommt nicht von Max Frisch. Ist es ratsam, risikoreich oder beruhigend, ein Unternehmen mit seiner Frau zu gründen?
Ich bin sicher so vom Naturell her mehr der Risk-Taker und meine Frau überlegt es zweimal. Aber es war auch schon umgekehrt gewesen. Also wir tun uns da unglaublich gut austauschen in Chancen und Risiken. Aber das Gute bei uns ist natürlich, dass wir auf Augenhöhe diskutieren können, gleiche Ausbildung haben, gleiche Vorstellungen. Und der Austausch und die Beurteilung, das ist eigentlich der Schlüssel von unserem Erfolg.
Wie entscheidet ihr euch für neue Projekte?
Ja, wo das Sablier kam, ist am Flughafen, da haben wir einfach gesagt, das ist so eine riesen Chance. X andere bekannte Wirte haben gesagt, ja nicht. Und wir haben gesagt, hey, das ist jetzt einfach ein Landmark, da musst du hingehen auf dieser Fläche. Das war ein Bauchentscheid, der im Nachhinein einer der besten Entscheide war. Im Love 5 sind wir gezwungen worden, um das zu machen, zum Glück gezwungen worden, von einem guten Freund von uns, der heute an sehr exponierter Stelle ist. Der hat uns wirklich Pistole auf die Brust gedrückt. Ich bin ihm heute ewig dankbar. Und auch Globus, die Anfragen, Globus kommst du nur einmal über. Das sind so Landmark-Gebäude, da musst du einfach ja sagen, Punkt. Aber rational und durchrechnen kannst du das nicht. Das ist unternehmerisch ein Entscheid.
Gerade jetzt beim Sablier ist es auch unendlich lang gegangen gefühlt, bis es dann eröffnet worden ist. Also da sind dazwischen einfach auch enorme Prozesse losgetreten worden, die niemand hat vorausgesehen
konnte. Ja, ist mir sehr entgegengekommen. Ein Sablier, sage ich jetzt mal, ich hoffe, dass es nicht arrogant herkommt, aber Sablier ist ein grosser Wurf und es ist perfekt, oder? Aber wirklich dank Corona, wir haben x extra Stunden, also hunderte extra Stunden haben wir investieren können, um das letzte Detail nochmal diskutieren, nochmal über den Haufen zu werfen. Wir haben Zeit gehabt, wie noch nie in dieser Corona-Zeit, um das so in dieser Perfektion anzubringen, wie es gekommen ist. Von dort Corona sei Dank.
Ist das der grösste Wurf in diesem Fall? Bis jetzt in eurer Karriere?
In der Perfektion der Details. Wir waren gestern Abend tätig, ich bin nach wie vor total begeistert von dem Lokal. Aber bitte nicht falsch verstehen, es ist einfach. Es ist perfekt.
Wie entscheidet ihr euch denn für einen Cut? Jägerburg hast du angesprochen, Napa Grill.
Ah, gut. Jägerburg, eben, wir haben nur Geld draufgelegt und dann haben wir es glücklicherweise verkaufen können. Wenn du irgendwo siehst, dass du es nicht kannst, dann musst du reingestehen, dass du es nicht kannst. Napa Grill haben wir den Fehler gemacht, dass wir mit einem sehr guten Freund, den ich heute noch gut mache, Geschäft machen kann. Man macht ein Geschäft mit guten Freunden. Man weiss das. Wir sind so halb genötigt worden und hätten das nie dürfen machen, dass man da eben mit Freunden Geschäft macht. Die goldige Regel haben wir gebrochen. Und deshalb sind wir mit dieser Konsequenz haben wir aufgehört.
Also auch wieder etwas daraus gelernt. Aber wieso könnt ihr das nicht? Jägerburg ist ja auch, wie, sagen wir mal, ein anderes Konzept von euch, eine schweizerisch prägte Destination. Oder könnte es sein?
Das ist uns der Perfektionismus, den wir halt machen müssen, wie wir nicht anders können. Ist uns im Weg gestanden. Bei uns muss ein Küchenchef sein, ein Geschäft führen. Wir brauchen Management viel, wir müssen so viele Mitarbeiter haben. Mit den ganzen Stunden muss alles perfekt sein. Und das sind Kosten, die wir verursacht haben, nur schon allein im personellen Bereich und auch im Einkaufsbereich, die einfach nicht gehen. In so einem Lokal mit einer Million Umsatz, da musst du selber drinstehen. Hinten und vorne gehören zwei Personen, die das leiten, und da kannst du durchaus gutes Geld verdienen. Aber wir kommen da mit unseren Strukturen, mit HR und Finance und allem, und Management viel brauchen und die Löhne zahlen, dann kollabiert das. Und das war der Fall gewesen. Das Restaurant ist eigentlich gelaufen, also rein optisch von den Zahlen her, aber wir haben es mit Aufwand nicht auf die Reihe gekriegt.
Ein mutiger Schritt oder ein grosser Wurf, wie zum Beispiel Sablier, wie du erwähnt hast, das ist ja auch immer mit grossen Investitionen, Risiken verbunden. Wie selbstbewusst gehst du heute in so Verhandlungen ein mit so grossen Partnern, auch, wie zum Flughafen Zürich?
Ja, wir haben im Flughafen Zürich haben wir von Anfang an kommuniziert gehabt, dass ein kompletter Rohausbau für uns nicht in Frage kommt, dass wir uns da irgendwo in der Mitte treffen müssen. Und das ist dann auch so angenommen worden. Und so haben wir uns können einigen. Der Flughafen, die sind komplett überzeugt von unserem Konzept. Und wir von ihnen. Und darum hat man sich dort partnerschaftlich getroffen. Ich glaube, ich verstehe es nicht, dass man heute im Rohbau etwas komplett übernehmen kann, ohne dass da der Vermieter hilft. Es ist immer so, den ersten beißen die Hunde. Das ist der, der nachher die ganze Lüftung und Fettabscheidung alles einbaut. Das sind aber Erfahrungszahlen und ein Geschäft, das wir heute können, auf dem Papier glaubwürdig nach 5 Jahren komplett und total amortisieren. Und wenn man das nicht macht, wenn man einen 10-Jahres-Vertrag hat, dann kann man nicht rechnen. Und rechnen haben wir doch in den letzten paar Jahren gelernt.
Bist du ein harter Verhandlungspartner?
Nein, ich bin kein harter Verhandlungspartner. Ich bin ein sehr realistischer, fairer Verhandlungspartner. Bei den allen Projekten, die wir dann hatten, haben wir auch grosse Nachdiskussionen. Aber wir haben den VR-Präsidenten, der ist ein sehr harter Verhandlungspartner. Der kann richtig die Sache zum Ausdruck bringen. Und wir haben auch noch einen tollen Anwalt, der schaut das auch an und der sieht auch nur Risiken. Und von dort her haben wir schon noch links und rechts noch Hilfe, dass es immer so kommt, wie wir das uns alle wünschen. Am Schlussendlich klappt es ja. Es müssen beide immer ein bisschen Federn lassen. Aber ich habe auch schon Briefe geschrieben, die einem durchgewackelt. Aber schlussendlich geht es um die Sache.
Was passiert bei so neuen Projekten, bei so Verhandlungen, reden wir jetzt, die grössten Fehler? Respektive, was würdest du in einem jungen Gastunternehmer oder einer jungen Gastunternehmerin diesbezüglich mit auf den Weg geben?
Ja, das ist immer das berühmte Schnittstellenpapier. Wer genau, wer wo was zahlt. Unbedingt einen guten Anwalt auf der Seite haben oder irgendwie vielleicht einen Gastronom oder einen Consultant, der das wirklich kennt, der das nochmal anschaut und die Fehler oder die Risiken einem aufzeigt. Allein irgend so etwas durchziehen ohne Erfahrung, das ist sehr gefährlich.
Ist es schwierig, Kapital für so anspruchsvolle Projekte überzukommen?
Ja, wenn der Businessplan, also immer das Blöde, die Gastronomie kommt kein Geld über etc. Wir können es nicht im Entferntesten bestätigen. Also wenn der Businessplan stimmt und man das überall glaubwürdig entgegenbringt, mit Zahlen und ein bisschen einen Rückhalt hat, dann kommt man als Gastronom genauso viel Geld über, wie wenn man ein IT-Startup hat. Also überall gelten die gleichen Parameter, aber dass Banken per se irgendetwas gegen Restaurant haben, können wir nicht im Entferntesten bestätigen. Im Gegenteil, wir haben irrsinnige Partner auf der Bankenseite.
Also man kann sogar sagen, Gastronomie übt eine grosse Faszination in der Finanzwelt aus. Warum ist das so, wenn sogar ein ehemaliger Präsident von der Nationalbank, Philipp Hildebrand, jetzt Beizer geworden ist?
Ja, das ist, weil ein erfolgreicher Mann alles hat, wenn er eine Kunstsammlung hat, Pferd und noch schöne Autos, eine Garage hat. Irgendwann will er mal ein Hotel, es gibt ja x berühmte Beispiele, oder? Wo noch ein Hotel und ein Restaurant wollen und das reinlaufen können, kann noch beizen. Das ist irgendwas, etwas, das anzieht.
Welches Konzept wirst du jetzt denn noch, wenn du jetzt auch so einen wärst, noch realisieren? Oder welches willst du noch realisieren?
Ein richtig guter Club in Zürich. Also einer ein bisschen für unser Alter, ein bisschen über den Dächern von Zürich. Etwas richtig Schicks, ein bisschen Siddhartha-Lounge, Buddha-Lounge-mässig für Zürich auf ganz hohem Niveau. Das wäre schon noch irgendetwas, was die Stadt vertragen würde.
Das klingt auch noch machbar, oder?
Das ist machbar, ja, unbedingt, ja.
Schauen wir mal, wie viele Restaurants muss man eigentlich haben, um unternehmerisch einen sinnvollen Synergieeffekt zu spüren?
Ja, das mit den Synergien, das ist ganz interessant. Das ist eigentlich nur eine Rechnungsaufgabe. Ich kann dir als Beispiel geben, wo wir angefangen haben, haben wir Warenaufwände von 28%. Heute haben wir Warenaufwände von 25%. Das ist halt von der Größe her, mit den ganzen Rückvergütungen, sind das die 3%. Das klingt lächerlich, 3%, aber du kennst die Margen bei uns. Das ist ein Rappengeschäft und 3% dort und 1% im HR und 1% im Finance. Das macht die Welt aus und die Differenz aus. Ein Umsatz zum Beziffern auf dieser Grössenordnung ist schwierig, aber ich sage jetzt da, ab 5 Millionen Umsatz wird es interessant. Und alles darunter, eben, denke ich, dass mittelfristig die Schere irgendwann einmal zugeht.
Macht es überhaupt noch Spass bei all diesen Negativschlagzielen, heute seine Zeit, sein Geld und sein Leben in die Gastronomie zu investieren?
Es gibt keinen schöneren Beruf als den, den ich jetzt da machen darf. Ich schliesse ja heute noch Verträge ab, die über 10 Jahre ausgehen. Und ich denke gar nicht, dass ich dann vielleicht irgendwann mal 70 sein könnte. Von dort her, eben, ich habe auch zwei tolle Kinder. Mit ein bisschen Glück kommen sie ins Gastgewerbe rein.
Nachfolgeregelung
Nein,
schon?
Nein, Nachfolgeregelung nicht. Es ist einfach in Aussicht gestellt worden, dass sie das Unternehmen mal haben können. Wenn sie wollen, können sie es weiterführen. Wenn nicht, dann müssen wir weiter schauen. Aber das ist nicht planbar, aber durchaus möglich.
Ihr habt am Dienstag die Afterwork-Partys eingeführt. Ihr habt den richtigen Riecher für die Europaallee, auch jetzt im Sablier im Flughafen. Wie entwickelt man eigentlich so ein Sensorium dafür, was in einer Stadt eben fehlt und was nicht?
Ja, wir sind wirklich viel unterwegs und schauen viele Sachen an. Und dann sind auch, wir nehmen auch Trendstudien, studieren wir gerade im Sabli, haben wir geschaut, was ist wirklich Trend. Und die französische Küche, das ist jetzt einfach super trendy. London ist voll mit französischen Konzepten. Überall die ganze Entwicklung, die geht in die klassische Küche zurück, nach dem Türmli bauen und nach diesen ganzen Bewegungen mit asiatisch, Europop und was weiß ich, was alles. Sind wir auf dieser klassischen Linie, ist wirklich ein grosser Aufwand, wo dann Research betrieben wird. Zuhören, die demografischen Verhältnisse spielen eine Rolle. Und so setzt sich das dann zusammen. Und es gibt ja nichts Besseres, wenn du eine Metapher, einen Aufhänger, einen Konzeptnamen gefunden hast und unter dem alles unterstellen kannst, dann ist es eigentlich gemähte Wissen und das Konzept ergibt sich dann von allein.
Könntet ihr auch in Bern, Basel oder Baden-Baden erfolgreich sein?
Nein, das könnte Bindelas besser als wir. Die haben die Kapazität. Für uns unmöglich. Wir wollen neben der Trasse mit den 8 Betrieben, die wir jetzt haben, die können wir kontrollieren. Das haben wir noch im Griff. Da können wir direkt Einfluss nehmen. Das wollen wir auch. Aber irgendwo anders ein Konzept aufmachen, wo weiter weg ist als eine Stunde Autofahrt, unmöglich für uns. Anfragen haben wir schon genug gehabt, aber geht nicht.
Was hat sich seit 1999 am meisten verändert? Also eins hat so einen regelmässigen Abstand gegeben in dieser Zeit, Krise.
Ja, was sich am meisten verändert hat, sind die vielen durchdachten Konzepte, die es gegeben hat. Das war vor 20 Jahren sicher nicht der Fall gewesen. Es hat die Dichte am Kreis 1 von diesen ganzen Gourmet-Restaurants, von diesen Punkte-Restaurant, das ist etwas, was sich auch ganz stark verändert hat, ist die Top Fast-Food-Sachen, die es gibt. Wenn ich nur denke, die Salate, die man heute bekommt, Fruchtsalat überall, die ganze Coop, das ist alles Top-Qualität. Kaffee, oder du dort im Ecken auch top, die Bäckereisachen. Also rundum, die ganze Qualität um den Food herum, das hat sich enorm geändert. Und überall alles zum Positiven. Das ist natürlich auch wieder ein Antrieb für uns, also wenn wir sehen, dass rundum alles so top wächst und so viele gute Konzepte kommen, dass wir auch uns da wieder verbessern müssen und noch mehr umschauen müssen, was das dann, dass wir da auf dem Top bleiben. Wir haben das Projekt jetzt mit dem Carlton, dass wir sagen, wenn wir den Pachtvertrag noch mal überkommen, dass wir hoffen, dass wir da Carlton Next Generation, obwohl es erst 7 Jahre alt ist, wenn wir das Carlton jetzt noch mal so richtig positionieren, wenn wir die Chancen überkommen. Das ist ja das Ziel, oder? Um einfach immer zu schauen, dass man besser wird.
Du hast gesagt, Ernährungstrends, französische Küche etc., Handwerk. Gibt es noch andere, die dir jetzt in den Sinn kommen?
Ja, uns fallen ganz klar auf die Generation Z, die Foodies, die sehr gut über das Essen informiert sind, die auch sehr gerne gut gehen essen. Und es ist für uns immer wieder faszinierend, wie wir junge Leute sind in Kleidung, wo sie in Neugier treibst, was gar nicht ist, und durchaus ein Gourmet-Menü nehmen. Das ist für uns das Schönste zum Zuschauen, dass wir eben die Generation zwischen 20 und 25 haben, die sich so irgendetwas Geld gönnen und auch sehr viel Geld ausgeben für das. Also der gesunde Hedonismus, der da im Vordergrund steht, das ist schön zu beobachten.
Gibt es in Sachen Restaurant-Design-Trends, die dich so ein bisschen kützeln im Moment, wenn du jetzt an den Club denkst?
Ich glaube, das Nordische und die Monokultur in den Restaurants, das ist sicher vorbei. Ein dekorativen Element, das Living, der Living-Gedanke, der ist schon noch sehr im Vordergrund. Was sicher auch ist die ganze Shabby-Chic-Szene und wertige Materialien. Da stellen wir überall fest, dass es sehr gefragt ist im Zusammenhang mit der Stilsicherheit.
Wo liegen die Chancen in der neuen Gastronomie? Ich meine damit Gastronomie, die digitalisiert, optimiert und agil ausgelegt ist.
Im Moment liegen die Chancen sicher wieder im in der Erkennung vom Gast, im regelen Gast, also das, was man eigentlich vor 30, 40 Jahren, was es an und so war, Stammgästebetreuung, aber sicher nicht in noch mehr Posts, noch mehr Social Media. Aber wenn du reinkommst und sagst, Sali Andrine, da und da ist dein Tisch. Ich glaube, in dieser Persönlichkeit, dort liegt die Chance. Und das sage ich auch aus dem Grund, weil alles so unpersönlich geworden ist, so viel Konzept reingehst, kommst rein, gehst raus, wirst du nicht erkannt. Aber im Wiedererkennungswert sehe ich eine ganz grosse Chance, wenn man sich in eine Bar reinkommt und dort erkennt wird, überall. Ich glaube, das da ist nach wie vor die grösste Chance und weg von dem Unpersönlichen.
Persönliche Frage am Schluss, was nervt dich am meisten als Gast?
Wenn meine Erwartungshaltung im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht erfüllt wird und was mich am allermeisten werft als Gast ist, wenn es irgendwo eine Rivella, Coca-Cola oder was weiß ich, was für Werbung rumsteht und wenn man nicht Sorge hat an den liebevollen kleinen Details, dann kann ich mich grauenhaft ärgern. Es ist manchmal so einfach, um ein bisschen zu korrigieren und die Liebe sollte man einfach reinbringen ins Gastgewerbe.
Und was nervt am Gast?
Ja, es ist sicher, wenn der Gast nicht reflektiert und auf uns nicht eingeht und uns nicht anschaut und auch der Gast darf Danke sagen, aber ich muss schon sagen, wir haben das zum allergrößten Teil. Ist das der Fall bei uns?
Fast geschafft. Ich habe nur noch 5 kleine, schnelle Fragen. Bitte, ohne lange zu überlegen, antworten. Handwerk oder High Convenience?
Handwerk.
Prozessoptimierung oder Prinzip Hoffnung?
Prozessoptimierung.
Geht nicht oder geht schon?
Geht schon.
Koch oder Stachkoch?
Koch.
Ausbilden oder ausbildet?
Ausbilden.
Vielen Dank, Markus Segmüller, und weiterhin bei allen euren Projekten und Taten und Fakten viel erfolgreiches verbuchen zu haben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder. Markus, du hast das letzte Wort. Was willst du noch sagen? Eine Ode an Gastronomie könntest du loslassen oder meinetwegen auch gerne an Digio.
Digio gehört einfach zum Gastgewerbe, gehört einfach in die Schweiz hinein. Wir hoffen, dass es noch lange weitergeht, obwohl die ganzen Messen auf im unglücklichen Stern stehen. Aber die IGH, dünn die bitte weiterbehalten.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.